Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Vor einem Jahr waren etliche von euch hier, sehe einige wieder nach einem Jahr. Und mir ist, als sei dieses Jahr nur so vorübergeflogen. Und der Herr möchte uns wirklich ein weißes Herz geben, dass wir die Tage zählen und erkennen, wie kurz unsere Lebensspanne ist. Sie ist sehr kurz, sie ist wirklich kurz. Das sagen alle, die am Ende des Lebens stehen. Sie sind erschüttert darüber, dass alles so schnell vorbeiging. Und was für ein Jammer, nein, vielmehr, was für eine Katastrophe, nie mehr gut zu machende Katastrophe, wenn wir das Leben verschlafen haben, vertan haben, mit Dingen, die zweitrangig sind oder vielleicht noch drittrangig sogar. Nein, wir wollen wirklich die Zeit, die wenige, die uns bleibt, die so kostbare, für das Höchste. Für das Höchste einsetzen, für den Herrn und seine Sache. Darum sind wir ja da in diesen Tagen. Wir wollen uns darin ermuntern, uns Mut machen darin, uns gegenseitig die Hände stärken, zum Dienst und Nachfolge, uns den Blick schärfen für die ewigen, für die bleibenden Dinge, dass wir loskommen von eitlen Dingen, die leicht sind, die vergehen, die kein Gewicht haben. Der zweite Korintherbrief, das ist unser Thema für diese Tage, das Thema, das ich behandle. Marc Schibli wird mit euch reden über die Wiederkunft des Herrn. Und das stellt uns ja das jedes Mal neu vor Augen. Wir gehen auf ein Ziel zu, auf die Ewigkeit zu. Und die Zeit, die ist einfach kurz. Sie ist kurz. Eigentlich sollte er hier sein. Ich sehe ihn. Alles nicht da, oder? Ich will heute Abend einmal zuerst eine Einleitung geben zum zweiten Korintherbrief. Und was ich sage, das habe ich hier aufgeschrieben. Ich halte mich mehr oder weniger an dieses Konzept. Das bedeutet, dass ihr nicht alles mitschreiben müsst. Man kann das dann fotokopieren. Es sind nur 3 Seiten. Was ist? Bitte? Ach so, Sie Frau, ja, gut. Der zweite Korintherbrief, natürlich, das gilt für jedes biblische Buch. Jedes biblische Buch ist besonders, ist einmalig. Und wenn ihr jetzt an den zweiten Korintherbrief denkt, was fällt euch ein als Besonderes an diesem Brief? Was ist am zweiten Korintherbrief auffällig oder einmalig? Gut, ja. Drangsal, Bedrängnis, Not. Ein sehr persönlicher. Ich würde sogar hier den Superlativ wagen, der persönlichste. Sei denn, wir nehmen den Philemonbrief, aber der ist ja irgendwie so kurz, da kann man gar nicht so viel sagen. Also ist der zweite Korintherbrief sicher der persönlichste Brief. In keinem anderen Brief öffnet uns der Apostel so sehr sein Herz. Ein zweites Auffällige, was noch? Gut, ja, Gemeinschaft, teilnehmen an den Nöten der anderen, auch das ist ein ganz wichtiger, ein dominierender Gedanke im zweiten Korintherbrief, der auch tatsächlich diesen Brief in Sonderheit auszeichnet. Noch etwas? Starker Abriss seines Lebens, ja, das ergänzt etwas, das, was schon gesagt wurde, sehr persönlich. Verteidigung, ja. Verteidigung wessen? Verteidigung wovon? Ja. Ja, er muss seinen Dienst, seinen Auftrag als Apostel verteidigen. Und damit hängt zusammen, also das ist auch etwas Besonderes an diesem Brief, nirgendwo muss Paulus durch bestimmte Umstände genötigt, auch so viel reden von seinen Qualifikationen. Er tut es nicht gern, man merkt es richtig. Und damit hängt da zusammen, dass dieser Brief Passagen hat, wo Paulus sich schärferer Ausdrücke bedient als in irgendeinem anderen. Er muss teilweise dieser Irrlehrer und Verführer der Gemeinde wegen, muss er eine so scharfe Sprache verwenden, sogar schärfer als im Galaterbrief. Gut, das sind so Dinge, die uns einfallen beim zweiten Korintherbrief. Lass uns nun einiges uns neu in Erinnerung rufen zur Entstehung der Gemeinde in Korinth. Dazu werde ich ein weniges sagen. Dann als zweites etwas über die Stadt Korinth. Dann als drittes über den Anlass für den Brief. Viertens einige besonderen Eigenschaften dieses Briefes und zum Schluss gebe ich euch eine Einteilung. Wann haben wir angefangen? Kannst du mir die genaue Zeit nochmal sagen? Also ich muss fertig sein um, das heißt, um 9. Neun Uhr acht. Gut, ja. Gut. Aber ist gut, vorher ein bisschen zu wissen. Also ungefähr bis 9:05. Die Entstehung der Gemeinde in Korinth, sie wird uns sehr ausführlich beschrieben. Und zwar in der Apostelgeschichte. Wir können das einen Glücksfall nennen. In einem gewissen Sinn aus unserer Warte ist es ein Glücksfall. Aber es ist natürlich von Gott gewollt und von Gott so gesetzt, dass wir über diese Gemeinde besonders viel wissen, über die Entstehung der Gemeinde und damit auch über die Zusammensetzung der Gemeinde, was da für Leute waren. Also zur Entstehung der Gemeinde in Korinth, Apostelgeschichte 18. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth, und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Justus, welcher Gott anbetete, das heißt, war ein Proselyt, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich 1 Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus kommt von Athen nach Korinth und dann steht hier im Vers 2 als eine erste sehr wichtige Information zur Entstehung der Gemeinde, dass er einen Juden traf mit Namen Aquila, es war ein lateinischer Name, aber die Juden legten sich ja gerne lateinische oder griechische Namen zu, sie wollten nicht so auffallen. Als Juden, Aquila Adler heißt das, und seine Frau Priscilla. Und die waren aus Rom vertrieben worden. Und wir lesen das so und gehen weiter zur Tagesordnung gewissermaßen oder zur weiteren Bibellese. Aber dieser Satz hier in der Klammer, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, umschreibt in dürren Worten eine entsetzliche Tragödie. Da waren Hunderte oder Tausende von Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden und mussten zusehen, wo sie irgendwo Unterschlupf fanden und wohnen konnten. Ich weiß nicht, ob es manches gibt, das mehr wehtut als das, wenn man Haus und Heimat und alles verlassen muss. Gut, Familien Wenn sie noch zusammenbleiben können, ist es noch erträglich, aber es ist eine schlimme Sache. Aber diese Schlimme, von Gott zugelassen, von Gott, ja, gefügt. Und zwar, weil Gott ein Werk in Korinth tun wollte. Und so sorgte Gott dafür, dass diese beiden in Korinth waren, als Paulus dahin kam. Und sie wurden zu ganz entscheidenden Mitarbeitern, die ganz entscheidend dazu beitrugen, dass diese Gemeinde in Korinth entstand und wuchs. So lässt also Gott das Böse, das Menschen tun. Ein zynischer Herrscher vertreibt einfach die Juden aus seiner Laune heraus. Es wird zwar ein Grund angegeben, also vielleicht war es nicht bloß Laune, es wird ein Grund angegeben, nicht hier in der Bibel, sondern bei einem römischen Historiker, bei Sueton. Der römische Historiker Sueton, er schrieb, da die Juden sich zu beständigen Unruhen hinreißen ließen durch die Anstiftung von Christus, verbannte er Claudius sie aus Rom. Natürlich eine Namens, also etwas falsch gehörte Namen Christus statt Christus. Offensichtlich haben die Juden irgendwie Tumult gemacht, irgendwann einmal, gegen Christen. Und das war dem Kaiser Anlass, alle Juden aus Rom zu vertreiben. So, weg mit diesem Pakt, wir wollen Ruhe in der Stadt. Und das hat ihn natürlich nicht gekostet, aber das war schlimm für die Betroffenen. Aber Gott lässt dieses Schlimme, das auch diesen beiden widerfuhr, zum Guten werden. So muss dieses Schlimme zum Guten zusammenwirken. Gehört zu Gottes Plan mit ihrem Leben. Und es sind ja vielfach solche Dinge, die auch uns zubereiten und auch uns passend machen, tüchtig machen zur Mitarbeit an Gottes Sache, die uns auch an Orte bringen, wo wir sonst nicht gegangen wären, dass wir da sind, wo Gott uns brauchen kann. Nun, Paulus beginnt zu predigen und wir sehen hier, wie die Gemeinde aus Juden und aus Griechen bestand. Das ist etwas, das uns eher verstehen lässt, warum in der Korinther Gemeinde auch Gruppen waren, Parteiungen. Diese Unterschiede der Herkunft, wenn wir nicht lernen, sie zu verleugnen und durch das Kreuz als gerichtet und abgetan anzusehen, dann werden die in der Gemeinde Unruhe veranlassen. Also Juden und Griechen waren in der Gemeinde, Vers 4. Und wir sehen, dass viel Widerstand war bei der Verkündigung. Das ließ aber Paulus nicht den Mut verlieren, oder vielleicht doch. Er hat gepredigt, die Juden widersprachen, Vers 6. Er geht zu den Nationen. Und dann steht im Vers 9, und daraus nehmen wir an, dass auch nachdem Paulus nicht mehr in die Synagoge ging, nicht mehr direkt zu den Juden predigte, dass die Juden ihm immer noch Schwierigkeiten machten, und so bekommt er vom Herrn diese Ermunterung. Im Vers 9, und ich übersetze jetzt ein bisschen anders, als da steht in der Elberfelder Bibel, der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede weiter und verstumme nicht. Das sagt Gott nämlich, sinngemäß. So müsste man das genau übersetzen, wenn man die griechischen sogenannten Aspekte berücksichtigt. Das erste ist ein Durativ, rede, Durativ, das heißt rede weiter, heißt das. Rede weiter. Und schweige nicht ist ein Aorist und das heißt verstumme nicht. Also rede weiter und hör nicht auf zu reden. Also er hatte nicht geschwiegen, wie man meinen könnte aus dieser Formulierung, schweige nicht. Er redete noch, aber er war drauf und dran aufzuhören. Und so sagt er, Herr, rede weiter und verstumme nicht. Und er tut das dann auch und er wird so ermuntert durch diesen Zuspruch Gottes, dass er noch anderthalb Jahre lang weitermacht, wie im Vers 11 steht. Er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Im Vers 10, da Da sagt Gott ihm, ich bin mit dir, niemand soll dich angreifen. Und beachten wir jetzt die Begründung, die Gott gibt, die der Herr ihm gibt. Niemand soll dich angreifen. Und dann gibt er eine Begründung. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Damit sagt er, ich habe ein Werk in dieser Stadt. Ich habe hier Menschen, Seelen, die ich erretten will und erretten werde. Und du bist das Werkzeug, das tun wird. Und darum darf dich niemand antasten. Es sagt einmal einer der Großen unter den Evangelisten in der Kirchengeschichte, Georg Whitfield, er sagt einmal, ich stelle fest, wir sind unsterblich, solange bis wir das Werk des Herrn getan haben. Und das stimmt. Es geht nicht darum, dass der Paulus, dass er einfach verschont bleibt, sondern es geht darum, dass Gott seinen Vorsatz verwirklicht. Sein Werk tut. Durch Paulus. Ich habe ein Volk in dieser Stadt. Und das muss errettet werden. Und darum darf dich niemand anpassen. Und so hatte Paulus große Zuversicht und blieb anderthalb Jahre noch, ja, noch länger. Denn im Vers 18 steht, nachdem Paulus noch viele Tage da geblieben war, da nahm er erst Abschied von Korinth. Also unter solchen Umständen und in dieser Zeitspanne, vielleicht gegen die 2 Jahre, entstand diese Gemeinde in Korinth. Und jetzt lesen wir weiter, was dann noch weiter geschah. Das gehört nämlich auch zur Entstehung dieser Gemeinde. Apostelgeschichte 18, Vers 18. Nachdem Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er zu Kenchrea das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde. Kenchrea, das war der Hafen von Korinth. Und er ist von da übergesetzt nach Ephesus, einfach quer über die Ägäis, an die kleinasiatische Küste, griechisches Gebiet noch. Also nach Ephesus übergesetzt und ließ dort Aquila und Priscilla. Nun, diese beiden, Aquila und Priscilla, waren in Ephesus und während sie in Ephesus sind, kommt ein gewisser Jude nach Ephesus. Paulus ist weitergezogen nach Antiochien, von wo er rausgegangen war, auf die 2. Missionsreise. Aquila und Priscilla bleiben in Ephesus und während sie in Ephesus sind, kommt ein Jude, Vers 24, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und, brünstig im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu, wiewohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Ja, wo hatten die denn das gelernt? Die hatten das offensichtlich gelernt, die 2 Jahre, wo sie mit Paulus zusammen gewesen waren. Und so sehen wir, wie eins ins andere greift. Das hätte man vorher ja so nicht organisieren können. Es war ja auch nicht abzusehen gewesen, als Aquila und Priscilla Rom verlassen mussten, was Gott alles mit ihnen vorhatte. Am Anfang stand nur Unglück. Und wir sehen, wie all dieses Unglück sein musste, damit diese beiden im Werk des Herrn eine so wichtige Rolle spielen konnten. Denn sie lernten zusammen mit Paulus oder an Paulus und durch Paulus den Weg des Herrn genauer auslegen. Das Wort Gottes, die Gedanken Gottes, das Evangelium. Und so waren sie gerüstet, diesen Apollo, ihm zu dienen und ihm zu helfen. Und was hat das jetzt mit Korinth zu tun? Sie sind ja in Ephesus. Ja, das hat mit Korinth viel zu tun. Denn dieser Apollos war von Gott ausersehen, in Korinth das Werk weiterzuführen, nachdem Paulus weitergezogen war. Und so heißt es in Apostelgeschichte 18, 27, als er aber nach Achaia reisen wollte, das ist Griechenland, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Nun über die Bedeutung des Dienstes des Apollo sagt Paulus im 1. Korintherbrief Folgendes. 1. Korinther 3, Vers 6. 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Also Apollos war notwendig. Aber Apollos musste zugerüstet werden. Und damit er zugerüstet werden konnte, mussten Aquila und Priscilla zur Stelle sein. Und so lernen wir gleich noch etwas an dieser Sache. Einmal eben, wie wir sahen, dass der Herr nach seinem Plan führt und Dinge veranlasst und fügt, wo wir im Moment nicht wissen, weshalb, wozu. Wir überblicken das Ganze ja gar nicht. Aber zweitens lernen wir hier auch, wie immer viele zusammenarbeiten. Der Apostel Paulus war nicht ein Single-Fighter, der allein alles machte, sondern er war angewiesen auf den Dienst und die Hilfe anderer. Er brauchte Aquila und Priscilla. Und Aquila und Priscilla konnten auch einem Apollos dienen. Und Apollos war nötig in Korinth. Und so ergänzen sich all diese Dienste und Gaben und Fähigkeiten und Aufgaben. Nun, über diese Dinge weiß ja Paulus einiges zu sagen, gerade im 1. Korintherbrief, über den Leib Christi, wie die verschiedenen Gaben und Dienste einander ergänzen und alle einander brauchen. So war also in Korinth diese Gemeinde entstanden. Nun, die Stadt Korinth, wir müssen uns diese Stadt vorstellen, ungefähr wie eine moderne Großstadt, Hafenstadt. So die Atmosphäre von Korinth, die muss ziemlich so gewesen sein, wie die Atmosphäre, ja, sagen wir, Hamburgs oder vielleicht von Marseille. Korinth war eine römische Kolonie, Hauptstadt der Provinz Achaia. Sie hatte, die Schätzungen schwanken, also die Schätzungen der Althistoriker, zwischen 100.000 und 700.000 Einwohnern, auf alle Fälle eine Großstadt. Sie setzte sich aus Menschen verschiedenster Herkunft zusammen. Da waren Griechen, da waren Römer, es war eine römische Kolonie. Da waren orientalische Menschen, Nordafrikaner, Juden, Synagoge haben wir gesehen. Als Hafenstadt beherbergte sie beständig eine sehr große Anzahl Durchreisender. Und jetzt wäre es nicht schlecht gewesen, hätte ich eine Karte gehabt, aber das habe ich versäumt vorzubereiten. Nun wahrscheinlich habt ihr das einigermaßen vor euch, wie Griechenland aussieht. Festland Griechenland und nachher diese Halbinsel, die so wie eine Hand an Griechenland hängt, die Peloponnes. Und eine ganz schmale Landbrücke verbindet Festland Griechenland mit dieser Halbinsel. Und Korinth lag auf dieser Landbrücke, auf diesem Isthmus, wie das auf Griechisch heißt. Und so lag Korinth an der Kreuzung dieser Nord-Süd-Verbindung vom südlichsten Griechenland, also von der Peloponnes, früher Sparta, und hinauf nach Mazedonien. Und auch einer Ost-West-Verbindung. Denn es war so, dass die Schiffer, anstatt um diese Halbinsel herumzufahren, das waren immerhin zwischen 300 und 400 Kilometer, haben sie ihre, wenn es größere Schiffe waren, ihre Ladung gelöscht, dort am Hafen vor Korinth. Und die ganze Ladung wurde dann auf Wagen verladen und an einer 6 Kilometer langen Rollbahn, so schmal ist diese Landbrücke, hinüber gezogen auf die Westseite und dann konnten, und dann hat man die Schiffe auch so auf eine Art Wagen, auf Rollen oder Wagen mit Rollen verladen und hinüber geschleift. Ständig ein Riesenverkehr von Waren, der in beide Richtungen da ging und daran wurde Korinth reich. Es war eine reiche Stadt, voll von Menschen, aus allen Ecken des römischen Imperiums. Und zudem fanden in Rom, nicht in Rom, in Korinth alle 2 Jahre die sogenannten isthmischen Spiele statt. Also die korinthischen Spiele nannte man isthmische Spiele wegen dieses Isthmos, dieser Landenge. Und diese Spiele waren fast so wichtig wie die Olympischen. Auf alle Fälle zogen sie alle 2 Jahre ungeheure Mengen von Schaulustigen und damit auch von Händlern und von allerlei Gesinde an und viel Betrieb. Ja, es war also eine regelrecht ein Kulturzentrum. Es war ein Wirtschaftszentrum. Es war eine multikulturelle Stadt. Es war eine reiche Stadt, eine verwöhnte Stadt. Und weil sie so reich waren, hatte ja Paulus auch einigen Grund von ihnen zu erwarten, dass sie etwas hergaben von ihrem Besitz an die armen und oder ärmeren Geschwister in Jerusalem. Ja, es war eine multikulturelle Stadt, wie man eben heute sagen würde. Toleranz war ohnehin im Römischen Reich das Normale. Die Römer tolerierten alle Religionen und Kulte, die konnten noch so verrückt sein. Sie mochten es nur nicht leiden, wenn irgendwie die öffentliche Ordnung gestört wurde. Das mochten sie nicht leiden. Darum waren sie sehr allergisch, sobald es Tumulte gab, wegen irgendwelcher religiösen Fanatiker. Da haben sie immer sofort eingegriffen. Das wollten sie nicht. Aber wenn keine Tumulte veranstaltet wurden, durfte jeder glauben oder nicht glauben, was er wollte. Er sollte einfach, wenn möglich, aber das haben nicht alle verlangt, aber von Zeit zu Zeit gab es Kaiser, die einfach verlangten, dass man einem Kaiser auch seine gewisse Huldigung darbrachte. Aber das kostete einem auch nicht viel. Natürlich außer den Christen. Aber große Toleranz, eben auch so wie heute, und so gab es in Korinth eine ganze Menge von Kultstätten, die den verschiedensten Gottheiten geweiht waren. Mysterienkulte, Fruchtbarkeitskulte und natürlich auch die klassischen griechischen Kulte. Und die Schutzgöttin von Korinth war nun die griechische Aphrodite. Eigentlich nichts anderes als die Verkörperung oder Personifizierung des Sexualtriebs. Also es war etwa das Gleiche wie das, was Freud und seine Jünger glaubten, dass die Triebe den Menschen bestimmen. Und man muss den Trieben gehorchen, und wehe dem, der den Trieben nicht gehorcht, dem geht schlecht. Und wehe dem, der Aphrodite nicht gehorcht und seine Opfer nicht bringt, dem geht schlecht. Das ist also auch etwas ganz Modernes eigentlich, oder umgekehrt gesagt, etwas ganz Altes, was wir heute glauben oder viele heute glauben. Ja, Korinth war deshalb für seine sexuelle Ausschweifung sogar im sehr freizügigen und losen Griechenland bekannt, so dass jedermann wusste, was der attische Komödiendichter, also in Athen lebte, und die Athener haben natürlich gerne über die Korinther gespottet. Und so wusste jedermann, was der athenische Komödiendichter meint, als er in einer Komödie das Wort Korinthiazomai prägte. Das heißt, sich korinthisch benehmen. Alle wussten, was das ist. Das heißt, nichts anderes als sich sexueller Ausschweifung hingeben. Und auf diesem Hintergrund verstehen wir auch, warum Paulus im 1. Korintherbrief den Christen ausdrücklich sagen muss, dass der Christ die Unzucht flieht. Flieht die Hurerei. Punkt. Ausgeschlossen. So etwas kommt nicht in Frage für den Christen. Wir wundern uns, dass man das Christen sagen muss. Den Korinther musste man das sagen. Die hatten diesbezüglich kein Gewissen. Die mussten das erst lernen. Jetzt noch zum Anlass für diesen Brief. Ja, der Anlass für diesen Brief, der wird deutlich, wenn wir den 1. und den 2. Korintherbrief lesen. Nun, Paulus ist bald zu seiner dritten Missionsreise aufgebrochen, seine dritte und seine letzte Missionsreise, und er kam wieder nach Ephesus. Und dann blieb er lange in Ephesus. Der Herr gab ihm dort eine offene und wirksame Tür. Er blieb 3 Jahre in Ephesus und lehrte während 2er Jahre täglich in der Schule des Tyrannus, so dass das Wort von da in ganz Asien erscholl. So steht in Apostelgeschichte 19. Also das Werk breitete sich aus, es wuchs, und Paulus blieb darum diese längere Zeit in Korinth, in Ephesus, 3 Jahre lang. Und während er in Ephesus war, bekam er Besuch aus Korinth. Es hatte offensichtlich Schwierigkeiten gegeben und es waren auch eine Reihe von Fragen wach geworden in Korinth. Und so sind ein paar Brüder von Kenchreae hinübergesegelt nach Ephesus und haben Paulus aufgesucht und haben ihm berichtet von Zuständen in Korinth und haben auch eine Reihe von Fragen vorgebracht. Und es war einiges nicht in Ordnung in Korinth und darum hat Paulus einen Brief geschrieben, der einige ziemlich scharfen Passagen enthält, der 1. Korintherbrief. Er rügt sie dort, weil sie einander vor dem Gericht, vor das Gericht schleppen, einander vor Gericht einklagen. Er rügt sie auch wegen der Duldung jemandes, der in Unzucht lebt in der Gemeinde. Und sie machen nichts, lassen einfach gewähren. Und er rügt sie auch ihrer Parteiungen wegen, ihrer Spaltungen wegen. Er nennt sie fleischlich. Das hat den Korinthern wahrscheinlich nicht so sehr behagt. Ich nehme an, die haben sich für ziemlich geistlich gehalten. Und wenn man sich für ziemlich geistlich hält, erstens ist man dann wahrscheinlich schon fleischlich, sonst hielt man sich nicht für geistlich. Und zweitens mag man es dann besonders nicht leiden, wenn jemand sagt, man sei fleischlich. Und dann hat er sie auch gerügt, weil sie Leuten Gehör gegeben haben, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Oder Christus sei nicht auferstanden. Nun, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hatte, dann dachte er, werden Sie diesen Brief schlucken? Ich hätte nicht so scharf sein sollen. Ja, er hat wirklich sich Vorwürfe gemacht, er hätte zu scharf geschrieben, er hätte ein bisschen behutsamer vorgehen müssen. Und das hat ihm solchen Bummer gemacht. Er hat einfach keine Ruhe darüber. Was ist jetzt mit den Korinthern? Wie geht es Ihnen jetzt? Wie haben Sie diesen Brief aufgefasst? Sind Sie jetzt zornig auf mich? Wollen Sie jetzt mich jetzt nicht mehr aufnehmen, nicht mehr auf mich hören? Und diese Unruhe bewog ihn, dass er sich aufmachte und Titus suchte, der den Brief, den 1. Korintherbrief, überbracht hatte. Und er wartete, er rechnete damit, dass Titus jetzt doch bald zurückkommen müsse. Und so begab er sich nach Troas, weil normalerweise die Schiffe, die sind zuerst in, haben sie in Troas angelegt und nachher sind sie erst weiter südlich nach Ephesus gesegelt. Und so ist er nach Troas gegangen, von Ephesus aus. Und in Troas gibt ihm der Herr eine offene Tür für die Verkündigung. 2. Korinther 2, Vers 12. 2. Korinther 2, Vers 12. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, eine Gelegenheit, offene Tür, hier das Evangelium zu verkündigen. Aber ihr findet keine Ruhe. Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Er ging nach Troas und hoffte, dass Titus dort sei oder bald komme. Und vielleicht wartete er einige Tage, vielleicht eine Woche. Titus kam immer noch nicht. Wo ist der Titus? Wie geht es den Geschwistern in Korinth? Wie geht es der Gemeinde in Korinth? Er wollte es einfach wissen. Und dann ist er nach Mazedonien weitergezogen. Also hat das nächste Schiff genommen von Troas nach Philippi, nach Mazedonien. Und wo er nach Mazedonien kommt, sieht er Titus. Dort begegnen sie einander. 2. Korinther 7, Vers 5. 2. Korinther 7, Vers 5. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Sagt er schon wieder. Wie in Kapitel 2. Ich hatte keine Ruhe. Sagt es wieder. Keine Ruhe. Sondern allenthalben waren wir bedrängt, von außen Kämpfen, von innen Befürchtungen. Eben diese Befürchtungen. Wie geht es den Geschwistern in Korinth? Der aber die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Endlich ist er gekommen. Und wir können uns förmlich vorstellen, wenn wir zum Titus gehen. Du, Titus, wie geht's denn geschehen? Nach der Mann. Wie war's? Und dann hat Titus Bericht abgelegt. Und hat dem Paulus gesagt, ja, Sie haben deinen Brief gelesen und Sie haben kapiert, Sie müssen da wirklich aufräumen. Sie müssen diesen Mann ausschließen. Und Sie haben wirklich Buße getan, Sie haben Leid getragen darüber. Auch über Ihr anderes skandalöses Verhalten. Und Paulus sagt, dass das ihm ein ungeheurer Trost war. Wie hat das ihn gefreut? Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus, nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er eure Talben getröstet wurde, als er uns kundtat, eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich umso mehr freute. Und da sagt er, denn wenn ich euch auch betrübt habe durch den Brief, so reut es mich jetzt nicht, auch wenn es mich zuerst gereut hat. Ja, das war die gute Nachricht. Aber, und jetzt kommt ein Aber, ein ziemlich dickes Aber. Titus musste dem Paulus berichten, wie Leute in der Gemeinde in Korinth Eingang gefunden hatten und immer mehr Einfluss gewannen und immer mehr Leute auf ihre Seite hinüberzogen, die dem Paulus und das, wofür Paulus stand, und das Evangelium, das Paulus verkündigte, unterwanderten und so das ganze Werk gefährdeten. Falsche Arbeiter. Und die ganze Hinterlistig operierten. Die Korinther wären offensichtlich nicht zu verführen gewesen, wenn sie ihnen ein anderes Evangelium direkt so krass geboten hätten. Aber sie sind so vorgegangen, dass sie zuerst anfingen, den Paulus schlecht zu machen bei den Korinthern. Ja, wisst ihr, der Paulus ist eigentlich gar nicht so der Mann, wie ihr denkt, wisst ihr, unter uns gesagt. Und dann haben sie dann angefangen, auf Dinge hinzuweisen, seht ihr, habt ihr nicht gemerkt, er kann ja eigentlich gar nicht so reden, wie man sollte reden können, wisst ihr. Und ja, überhaupt, ist so, schaut ihn einmal an, wenn er so kommt. Kleiner, und ein bisschen ein schwacher, schüchterner Kerl. Und so begannen sie, ihn zu diskreditieren. Und dann haben sie auch den Korinthern gesagt, und übrigens habt ihr gemerkt, der nimmt von euch kein Geld. Da stimmt auch etwas nicht. Und einige begannen dann zu denken, ja du, das stimmt. Du, wieso haben wir das bloß bis jetzt nicht gemerkt? Das ist wahr. Und so konnte er sie von Paulus entfremden, konnten sie die Korinther oder einen Teil der Korinther dem Paulus entfremden, und dann hatten sie gewissermaßen freie Bahn und freie Hand, sie nach ihren Vorstellungen zu indoktrinieren, an sich zu binden und sich selbst zu unterwerfen. Und das veranlasst jetzt Paulus dazu, sich hinzusetzen und diesen Brief zu schreiben. Setzt sich hin und schreibt einen zweiten Brief. Nun, aus diesem Geschehen heraus verstehen wir, warum dieser Brief ja gar nicht leicht zu schreiben sein wird. Denn einerseits muss er ja den Korinthern schreiben, ich habe mich so gefreut über das, was ich hörte, und er schreibt das auch, und er lobt sie auch dafür, und er sagt auch, ich freue mich, dass er auch diesen Unzüchtigen hinausgetan hat. Buße, dass ihr Buße getan habt und ihn ausgeschlossen habt. Und jetzt, wo ihr Buße getan habt, nehmt ihn wieder auf. Davon schreibt er in Kapitel 2. Aber er muss auch im Kapitel 1 schon eine Erklärung abgeben, warum er immer noch nicht nach Korinth gekommen sei. Er hatte zwar die Absicht gehabt, früher nach Korinth zu kommen, er war immer noch nicht gekommen. Und offensichtlich hatten dann einigen Korinther angefangen zu sagen, ja seht ihr, und Paulus ist auch kein Verlass. Der verspricht Dinge und hält das nicht. Dann muss er das auch erklären, ich wäre ja gern gekommen, und muss erklären, warum er nicht kommen konnte. Und dass das also nicht etwa einfach seinerseits Unzuverlässigkeit gewesen sei. Aber dann muss er gleichzeitig in diesem Brief seinen apostolischen Dienst verteidigen, und zwar dieser falschen Lehrer wegen. und muss auch ganz deutlich machen, dass das falsche Arbeiter sind. Und so wechselt in diesem Brief einerseits Freude und Zuversicht und andererseits haben wir Äußerungen, wo wir merken, eine Empörung. Paulus ist empört. Und wie er manchmal auch offensichtlich, um die Korinther, um überhaupt ihr Gehör zu bekommen, wie er manchmal in einer Art reden muss, die wahrscheinlich gar nicht so die Art des Paulus ist. Er muss so mit Anspielungen, mit Ironie operieren. Und das macht es uns manchmal ein bisschen schwer, diesen Brief zu verstehen. Und das gehört jetzt auch zum besonderen Charakter dieses Briefes. Es ist ein sehr persönlicher Brief, in dem Paulus von seinen Tränen, von seinen Bedrängnissen, von seinen Befürchtungen spricht, von seinen Sorgen, auch von seinen Tröstungen. Aber eben auch solche Passagen, wo Paulus Anspielungen macht, wo wir nicht ganz sicher sind, was er jetzt meint. Die Leute, die wussten natürlich ganz genau, wer und was gemeint ist. Und das macht diesen Brief manchmal ziemlich schwer zu verstehen. Und so können wir sicher sagen, er gehört zwar zu den etwas schwierigeren Briefen, aber er ist trotzdem einer der am häufigsten zitierten Briefe im Neuen Testament. Also einer der am häufigsten zitierten Briefe aus dem Neuen Testament. Da finden sich Abschnitte drin, die wir sehr häufig zitieren. Aus Kapitel 1 diese wunderschönen Worte über Drangsal und Trost. Die greifen wir oft zurück. Ich denke auch, dass ziemlich häufig darüber gepredigt wird. Oder in Kapitel 3 diese wunderbaren Erörterungen über die größere Herrlichkeit des Neuen gegenüber dem Alten Bund. Oder in Kapitel 4 dieser herrliche Schatz in den irdenen Gefäßen. Alles aus dem Korintherbrief, aus dem zweiten Korintherbrief. Oder aus dem zweiten Korintherbrief der Kapitel 5. Unsere Behausung im Himmel, nach dem wir uns sehnen. Oder der Richterstuhl Christi, von dem reden wir auch sehr häufig. Oder ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? Auch 2. Korinther 5. Oder wir sind Botschafter an Christi Stadt? Auch 2. Korinther 5. Oder den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm? Auch 2. Korinther 5. Dann haben wir in diesem Brief auch die ausführlichste Belehrung über das Geben, über Freigebigkeit. Und wann immer man über dieses Thema sich Gedanken macht, es in der Gemeinde lehrt oder darüber predigt, kommt man auf diese Kapitel. Dann haben wir in diesem Kapitel, in diesem Brief auch jenes Kapitel, das uns davon redet, wie Satan versucht, diese Gemeinde, die wie eine reine Jungfrau ist, zu verführen. Und wir haben auch im 2. Korintherbrief diese Liste des Paulus, eine lange Liste von seinen Leiden. Das sind alles sehr bekannte, sehr häufig zitierte Abschnitte. Und das zeigt uns, wie kostbar uns dieser Brief ist und wie reich er ist. Ungeheuer reich. Und schließlich haben wir in diesem Brief diese wunderbare Antwort auf das dreimalige Gebet des Paulus, dass Gott ihn doch von diesem Dorn im Fleisch befreien möchte. Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Ja, eine großartige Aussage. Und wir merken, dass wir ohne diesen Brief sehr viel ärmer wären. Besäßen wir diesen einmaligen Brief des Apostels Paulus nicht. Und jetzt können wir das Ganze noch einmal von einer anderen Seite ansehen. Hätte Paulus nicht so viele verlitten und hätten es ihm die Korinther nicht in manchem so schwer gemacht, hätte er diesen Brief nicht schreiben müssen und hätten wir diesen Brief nicht. Und so sehen wir abermals, wie Gott Böses zum Anlass nimmt, Gutes daraus zu machen. Das ist wirklich großartig. Das ist wunderbar. Und mit diesem Gedanken schließe ich.